Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo zusammen, Ding, Ding, Ding des Monats. Und das Ding des Monats ist ein alter Gast, denn es geht heute im weitesten Sinne um das Thema Consent Management. Und das hatten wir schon mal. Aber es ist ein bisschen her, war so im späten Sommer im letzten Jahr. Wenn ich jetzt gerade so rausschaue, ist das Wetter nicht ganz so toll. Ich weiß nicht, wann ihr es jetzt hört und wie lange dieser Wintereinbruch dauert, aber ich habe hier gerade Schnee draußen liegen. Hallo, hier ist Markus Bersch aus Mönchengladbach und wie immer dabei ist der gute Michael, der sich gleich auch noch kurz in die Begrüßung einklingt und dann darf er gleich überleiten zu unserem Gast, den wir uns zu unserem Ding des Monats heute dazugeholt haben.
Genau, hier ist Michael aus dem verschneiten Köln mitten im April. Ihr kennt mich, wenn ihr noch nicht kennt, das ist der Tillmann und der stellt sich mal kurz vor, was er macht und warum er heute vielleicht auch hier ist.
Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Tillmann Herbrich, ich bin Rechtsanwalt bei Spibbelt Wiege, einer auf Technologie und Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei. Und ja, auch mich beschäftigt das Thema Consent Management nicht zum ersten Mal und ich freue mich heute mit euch hierüber sprechen zu können.
Ja, prima. Danke, dass du so auch relativ kurzfristig Zeit hattest für uns. Ich glaube, im Vorfeld unserer ersten geplanten Sendung hatte ich mal bei dir angefragt, da war aber wahrscheinlich völlig Land unter, ne? Und jetzt habe ich es einfach nochmal versucht und ich glaube, da hat kein Tag gedauert und hatten wir schon einen Termin, also insofern tipptopp. Danke dafür nochmal. Und die Idee oder der Anlass, warum wir gedacht hatten, wir reden nochmal drüber, liegt auch so ein bisschen, also für den Stammhörer wahrscheinlich erkennbar zwischen den Zeilen, auch in unseren letzten Sendungen, egal ob wir über ein Ding des Monats geredet haben oder über News. Das Thema Tracking, Tracking-Tools, Ersatztracking, Tracking ohne Consent, cookieloses Tracking, Consent-Management, Fehler beim Einbau, was da alles immer so schief läuft, dass dauernd irgendwie auch schon getrackt wird, bevor überhaupt eine Entscheidung getroffen wird oder wenn ich denn irgendwie mich dagegen entscheide, dass also bei uns, wir sagen gerne so gefühlt, ich weiß jetzt nicht, welchen Prozentsatz wir da immer so sagen, aber auf jeden Fall mehr als 50%, wahrscheinlich sage ich auch gerne sowas wie 80% der Implementierung draußen, die sind falsch und davon vermutet weniger als die Hälfte absichtlich, weil es einfach auch ein komplexes technisches Thema ist und deswegen haben wir es erstmal technisch betrachtet, aber das muss nicht der einzige Fokus sein hier heute, den wir auf das Thema.
Markus, hast du gerade gesagt, 10% sind absichtlich falsch?
Nein, ich habe gesagt, wenn wir jetzt sagen, 80% sind falsch und davon bestimmt die Hälfte weniger als die Hälfte absichtlich, dann habe ich nicht 10% gesagt.
Okay.
Ich will jetzt,
du fängst jetzt schon mit du,
aber das genau. Habe ich einfach nicht gesagt.
Klang jetzt so, du sagst, nee, die andere Mann ist absichtlich falsch. Kann ja auch durchaus sein.
Nee, also natürlich ist doch das Thema Absicht, da können wir gerne gleich noch drüber reden, ich muss nicht die ganze Sendung jetzt alleine quasseln, aber so das war so unser Anlass, warum wir gedacht haben, wir gehen da mal rein. Und wir haben uns im Vorfeld kurz darauf geeinigt, dass wir sagen, so wir könnten ja mal ganz kurz für dich auch abreißen, wie wir es so wahrnehmen, wie das Ganze da draußen eben so ist. Ne? Also erstens sind wir ja selber nie der Betreiber, der sagt, wir müssen jetzt mal, oder selten der Betreiber, der sagt, wir müssen uns mal um Consent kümmern. Wir sind selten der sagt, wir müssen hier mal Tracking einbauen. Also oft gibt es einfach schon irgendetwas und dann kommt von einem Kunden, ob nun Neu- oder Bestandskunde, kommt an uns in der Regel dann die Anforderung ran, pass mal auf, wir haben uns über das Thema Consent Management gekümmert. Im Idealfall haben die sich schon ein Tool ausgesucht, weil auch bin ich Agnostiker, sag ich mal, mir ist es wurscht, ja, was die da für Tools haben. Am Ende des Tages funktionieren die technisch alle, wenn man es richtig macht, gleich oder schlecht gut, wenn man mit dem Google Tag Manager arbeitet, man kann die gleichen Fehler machen, insofern ist mir das fast egal. So, die kommen dann mit irgendwas daher und dann gibt es aber irgendwann schon mal dieses Reibungsfeld, wie würdest du dies oder das einordnen, wo ich mich immer schon völlig rausnehme aus dem Thema, weil ich sage, ey, da kann ich bestenfalls eine Meinung zu haben, aber das ist aus meiner Sicht, ist das nicht nur eine rechtliche Sache, sondern nach aktueller Lage, weil es gibt ja kein richtiges Schwarz und Weiß, ist es auch eine Frage des Risikomanagements, das musst du einfach intern klären, mir muss das egal sein, ja, wenn für dich alles notwendig ist, dann ist das so, ja, ich find's nicht richtig, aber das ist nicht mein Job, dir das auszureden und dann wird halt irgendwie was implementiert und da gibt es, und da kommt der Michael dann gleich nochmal dazu, da gibt es so drei Geschmacksrichtungen, was die Leute da so einrichten oder wie die Leute so ticken. Ne? Und dann machen wir das und dann sorgen wir zumindest mal dafür, dass wir idealerweise zu den 20% gehören, wo das Ganze wenigstens dann ordentlich funktioniert. Das heißt also, Tags nur dann gefeuert werden, wenn Consent besteht, und wenn nicht, dann idealerweise auch nicht. Ne? So, das ganz kurz so mein Wrap-up der Dinge, die wir auch in den letzten Monaten relativ häufig umgesetzt haben, ne? Weil sich das rumgesprochen hat, dass man das wahrscheinlich irgendwie sich zumindest mit dem Thema mal auseinandersetzen sollte, je nachdem, was man trägt, in welchem Umfang man trägt und mit welchen Tools man arbeitet. Und bei uns ist es selten nur Google Analytics oder zumindest bei mir, sondern da sind es oft auch solche Marketing-Geschichten, ne? Google Remarketing, Google Conversion Tracking für Google Ads oder Facebook Tracking, ganz böses Thema, oder LinkedIn, Pinterest, wie sie nicht alle heißen. Ne? Also ganz selten habe ich einen Google Tag Manager, wo nur Google Analytics drin ist. So, jetzt kommt Michael mit seinen drei Kasper-Typen.
Genau. Wie du sagst, drei Kasper-Typen. Also ich habe im Vorhinein überlegt, was haben wir eigentlich so für Typen von Firmen oder von Ansprechpartnern? Und Nummer eins ist, der sagt, wir machen gar nichts, kein Consent. Wie ich immer sage, wir sind zu arm für den Consent. Das heißt, wenn wir den Consent machen, verlieren wir Daten, und das können wir uns beim datengetriebenen Marketing nicht leisten. Das heißt, die haben das Risiko in einer Strafe oder wie auch immer. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was man überhaupt aktuell an Strafen erwarten kann. Wir hatten schon einen Kunden, da war einfach nur, kam nur ein Brief und sagte, wir hätten gerne, dass ihr das ändert und einen Maßnahmenplan innerhalb von 4 Wochen einreichen. Von daher, das ist Nummer eins, die machen gar nichts. Nummer zwei ist, die folgen jedem Hinweis und jeder Vorgabe des Datenschutzbeauftragten. Das heißt, eigentlich tracken die gar nicht mehr. Eigentlich alles sehr, sehr dezent und man darf mal gar nichts machen. Und dann gibt es noch die, die ans Limit gehen wollen, die auch zum Beispiel den Consent testen wollen, wie viele sagen ja, wie viele sagen nein. Und das ist ja auch schon Tracking mehr oder weniger. Je nachdem, mit welchem Tool man das nutzt. Darum, das sind so die drei Typen, über die ich gerne von meiner Seite aus mit dir reden würde, Tillmann. Markus wahrscheinlich sehr ähnlich. Und ich bin da ein bisschen anders als Markus. Markus sagt, das ist alles, Markus, du sagst eher, das ist nicht mein Business. Du sagst, das müssen sie alle selber entscheiden. Also ich versuche schon, die Kunden dahin zu treiben, dass die Daten möglichst gut werden, und versucht ihnen auch schon Hinweise zu geben, wie man es am besten machen kann.
Ich kann denen meine Einschätzung geben, die aber ja total unbelastbar ist, weil egal, ob die richtig oder schlecht ist, wenn sie die jetzt umsetzen, ich muss meinen Arsch nicht dafür hinhalten am Ende
Natürlich. Also trotzdem sage ich zum Beispiel den Kunden ein Overlay auf jeden Fall und nicht unten in der Ecke irgendwo einblenden, weil dann kann man die Daten komplett vergessen.
Aus der Erfahrung, okay, das sind so Sachen, die kann ich dazu bringen. Also wenn die mich fragen, wie soll ich es machen, dann kann ich sagen, naja, okay, wenn du es dir leisten kannst, keinen Schließen-Button oben in der Ecke zu haben, also die Leute dazu zu bringen, eine Entscheidung zu treffen und ein Overlay zu machen, damit man das Ding nicht einfach unten in der Ecke ignoriert, weil das die Erfahrung eben zeigt, man interagiert nicht damit. Und irgendwann hat mal ein schlauer Mensch mit 4 Buchstaben, der heißt Kniel, glaube ich, der Knilch, der hat gesagt, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, und dann kannst du halt nicht tracken.
Ja. Okay, Tillmann, dann fangen wir gleich mal an. Wenn wir das Tracking gar nicht also das Content gar nicht einbauen,
ja,
was also kann uns da blühen?
Zuerst noch mal kurz einen Schritt zurück. Ist vollkommen richtig, dass Unternehmen trifft erstmal eine Entscheidung. Und nach einer gewissen Erfahrung kann man auch sagen, man kann so ein Ding 100% compliant machen, 80%, 60%. Das Risiko trägt natürlich am Ende die Geschäftsführung. Das heißt, sowohl der Berater, der entsprechend das Tool einbaut und abstimmt, Content Management, als auch der Rechtsanwalt, trifft erstmal nicht die Entscheidung. Na, das ist ganz wichtig. Und zu den ersten Typen ist das, es ist eine ganz klare Rechnung. Ich würde jemanden fragen, was sind die eigentlich deine Daten wert? Und der Typ 1 sagt, der sind mir ganz viel wert, deshalb will ich keinen Consent abfragen. Das ist natürlich ein Risiko, denn zumindest nachdem wir letztes Jahr nochmal die Bestätigung hatten vom Bundesgerichtshof und der Cookie-Einwilligung 2-Entscheidung, da wurde eben gesagt, man braucht eine Einwilligung für den Zugriff auf Endgeräteinformationen, User-ID, IP-Adresse. Und wenn ich das ohne Consent mache, habe ich das Risiko, hinterher in Anspruch genommen zu werden von einem einzigen Nutzer, der mich auf Unterlassung in Anspruch nimmt. Und dann entsprechend der Folge, ich gegebenenfalls sogar Daten löschen muss. Das heißt nämlich auch, unterlasse es, Daten entsprechend ohne Einwilligung zu verarbeiten. Dann heißt das ergo, alles, was ich bis dahin gesammelt habe, ist risikobehaftet. Das heißt, das ist eine Frage, wie viel wert ist das? Wir wissen, viele haben Analysen, wo sie gar nicht reinschauen. Sind die Daten gar nicht so viel wert? Ne? Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe da viel Geld investiert, viel Know-how zugekauft, dann sollte man überlegen, wie man das Tracking auf gut sichere Beine stellt. Und da ist die erste Frage, brauche ich überhaupt ein Consent-Management-Tool? Das braucht man ja vielleicht gar nicht für bestimmte Verarbeitungsprozesse. Können wir jetzt Beispiele erstmal vielleicht durchgehen?
Gerne.
Vielleicht ganz interessant, denn es ist ja so, es gibt ja nicht schwarz und weiß, es gibt halt genug Spielraum auch, ohne Einwilligung Verarbeitungen durchzuführen. Das ist ja so, der BGH hat es ja entschieden anhand einer europäischen Richtlinie, die E-Privacy-Richtlinie, die eben sagt, für jeden Zugriff auf und jede Speicherung von Informationen, die im Endgerät gespeichert sind, bedarf es einer Einwilligung. Wir haben auch eine Ausnahme davon, nämlich immer dann, wenn es für die Durchführung und Erleichterung der elektronischen Kommunikation, Serveraustausch, Daten, erforderlich ist oder erforderlich ist, um einen vom Nutzer gewünschten Dienst der Informationsgesellschaft zur Verfügung zu stellen. Und diese Ausnahmetatbestände, da ist viel Graubereich tatsächlich, aber da kann man so einiges packen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von Tracking reden, Load Balancing, ja, auch die Verbesserung der Ladezeiten, da gibt es ja auch entsprechende Tools. Sowas kann man ohne Einwilligung machen. Gehört gar nicht ins Consent Management Tool rein. Es ist denkbar, wir hatten das vorhin schon, wie ist das eigentlich mit dem CMP-Reporting?
Darf ich da kurz reingrätschen? Ja, das heißt sowas wie, wenn ich ein Content Delivery Network verwende, wie Cloudflare oder sowas, was ich halt oft irgendwie zwar in Datenschutzerklärungen finde, wo es vielleicht auch hingehört, aber auf keinen Fall in ein Consent Management System, dann sagst du auch ganz klar, da gehört es auch nicht hin, das ist Quatsch.
Genau.
Oder ich kann es da reintun, dann ist es aber trotzdem essentiell.
Nein, darf ich nicht. Da kommen wir nochmal zum Essentiell, das würde ich nochmal später auslagern. Es gehört einfach nicht rein. Ich frage eine Einwilligung ab für Dinge, für die ich eine Einwilligung brauche und nicht für Dinge, bei denen es nice to have wäre, sie da irgendwie zu nennen. Aber vollkommen richtig, du hast gerade gesagt, Markus, es gehört Minimum dann in die Datenschutzerklärung. Ich habe hier eine andere Rechtsgrundlage, ja, zum Beispiel diese überwiegenden berechtigten Interessen, wenn wir sie so nennen wollen. Und damit kann ich es rechtfertigen. Das sind CDNs, das sind Programmbibliotheken. Das kann auch entsprechend Betrugsprävention sein. Zum Beispiel zu erkennen, ist das jetzt ein Bot? Ist das ein dezidiertes Gerät oder nicht? Ist das entsprechend ein automatisiertes Browsen? Ne? Whatever. Solche.
Und wenn das Invisible Recapture von Google ist, dann kann ich das auch rechtfertigen?
Bei Google-Produkten, tut mir leid.
Wenn es das weit verbreitetste ist, um
Bots habe ich auch schon. Ne? Ja, verstehe ich total. Es ist nur.
Ja, es gibt. Und so sehr viele, zuverlässig.
Das Problem bei Google ist, man weiß nicht, was Google macht. Es gibt wenig Informationen. Ich vertraue also zunächst einmal einem Giganten, bei dem ich nicht weiß, kombinierst du im Hintergrund die Daten? Das wäre schlecht. Oder erhebst du jetzt die IP-Adresse wirklich nur, um dieses Recapture entsprechend funktionieren zu gewähren? Da habe ich Bauchschmerzen und das auch nicht ohne Grund. Es gibt eine super Doktorarbeit von Eik von Roop, der war Mitglied des W3C. Der hat 2019 zum V-Time Building eine Doktorarbeit publiziert und hat mal die Google-Knotenpunkte auseinandergenommen. Im Grunde genommen kommunizieren alle Server im Hintergrund miteinander, ob das ein Double-Click ist nachher oder entsprechend ein bloßes V-Capture oder Fonts. Ne? Deswegen, da kann man fragen, bin ich dafür verantwortlich, was Google macht? Das ist eine andere Frage, wo ziehe ich die Grenze? Aber ich habe das Risiko erstmal, dass das nicht ganz in Ordnung ist, was da passiert. Deshalb hätte ich eine gesunde Skepsis. Google wird auch in den USA gerade mehrfach verklagt, Firebase, das V-Time-Bidding-System etc. Da muss man einfach vorsichtig sein.
Ja. Genau. Ich werde gleich auch nur noch einmal Google sagen, auch in dem Zusammenhang mit dem der viele wichtigen Frage, was kann ich mir auch ohne Consent leisten? Aber ich will dich nicht unterbrechen.
Genau, also gibt es ein paar Sachen, man sagt so lehrbuchartig, das kennt man immer, ja, so Warenkorbfunktion, ja, dass der Nutzer noch mal im E-Commerce-Shop entsprechend später den Warenkorb wiederfindet, das ist auch okay, ja. Authentifizierungsdienste, Login-Informationen, auch dafür kann ich Cookies verwenden ohne Einwilligung, ich muss darüber nur informieren. Wir hatten gerade das Thema CMP-Reporting, aka Tracking, das heißt, darf ich jetzt Zustimmungsraten messen, darf ich entsprechend schauen, wie funktioniert das, und hier würde ich eine Grenze ziehen. Solange ich eine Auswertung vornehme auf Gruppenebene, wie hat ein Gerät interagiert und nicht auf eine nutzerspezifische Analyse runterbreche, ist ein CMP-Reporting meines Erachtens noch zulässig, aus mehreren Gründen. Zunächst einmal, um zu schauen, funktioniert mein Einwilligungstool. Ich bin nämlich verpflichtet, nach Artikel 7 Absatz 1 der DSGVO den Nachweis über die Wirksamkeit der Einwilligung zu erbringen. Das ist meine Pflicht als Website-Betreiber, App-Betreiber. Und diesen Nachweis kann ich eben entsprechend führen, wenn ich eben auch schaue, funktioniert das. Und nicht nur irgendwas einbaue und gucke, läuft das. Ne? Und deswegen so ein leichtes CMP-Reporting, das heißt, aus welchem Land kommt der Nutzer, was hat er für eine Einstellung vorgenommen, das ist okay. Genau. Das leitet mich auch über. Wir hatten gerade schon die vier Buchstaben, die Kniel. Die hat vor kurzem, gar nicht lange her, vor 4 Wochen gesagt, auch so ein Chatbot, Ja, so ein Chatbot wird ja auch getrackt mit Cookies unter anderem. Wie ist denn das da? Und auch da haben die die Grenze gezogen. Naja, wenn ich also analysiere, ob der funktioniert, Abbruchraten zum Beispiel oder entsprechend, wie reagiert er auf bestimmte Fragen, dann ist das okay. Dann ist das zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit in Ordnung. Ich brauche gar keine Einwilligung dafür. Wenn ich aber entsprechend hintendran Analysen fahre auf Nutzerebene, wenn ich vielleicht Machine Learning Modelle noch trainiere, Grüße an Facebook und Google nochmal, die das ermöglichen zum Teil, dann ist das ein Problem, dann werde ich hier für eine Einwilligung abfragen müssen.
Ja, aber müsste denn dann auch nicht hier, also als erstes kurz für die Hörer jetzt, nicht jeder wird wissen, wer die CNIL ist, es ist die französische Datenschutzbehörde, ja, so, und weil es eben auch um viele europäische Dinge geht, wir müssen uns jetzt nicht direkt nach dem richten, was die tun, es sei denn, wir haben viel mit Franzosen zu tun, aber es ist für uns auch so ein bisschen richtungsweisend, deswegen gucken wir immer so ein bisschen drauf. Ne? So. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber jetzt habe ich mich dummerweise selbst unterbrochen. Also, worum es ging, sagtest du, man könnte zum Beispiel bestimmte Chat-Tools vielleicht oder vielleicht auch nicht einsetzen, je nach Umfang. Wenn die aber zum Beispiel jetzt von Google kämen, wäre das gleich wieder eine Sonderrolle und wir könnten das wahrscheinlich vergessen, oder? Gibt es andere Anbieter, die ähnlich in den gleichen Topf zu werfen sind? Also wäre das Tool von Facebook, könnten wir es gleich knicken, oder?
Ich muss es mir im Detail anschauen. Ich berate bei uns eine Schnittstelle zwischen Technologie und Recht. Ich schaue mir komplett Dokumentation an. Ich kann mich nicht darauf verlassen, auf Folien, Produkt.
Ja, nee. Fair enough. Ich wollte nur wissen, ob wir sonst jemanden gleich mit da
haben. Aber ich würde im Einzelfall reinschauen. Wir haben es jetzt mal gemacht, tatsächlich, aber es ist eine Eigenentwicklung gewesen, im großen Advertiser, wo wir halt wirklich auf genau die Datenpunkte hatten, konnten Löschfristen festlegen, innerhalb von 3 Wochen mal alle Daten gelöscht nach der Kampagne etc. Man kann da was machen, aber ob es den Anbieter gibt, der immer rechtskonform agiert, das ist nicht so der Fall. Das ist
ja, nee, ich meine, welche gibt, die ich immer ausschließen kann, wo ich weiß, wenn es von Google ist, ist egal, was die uns erzählen, wahrscheinlich wird es, weil es über die Google-Infrastruktur betrieben wird, immer unter Generalverdacht stehen, sowas meinte ich.
Das stimmt, da wäre ich bei Google und Facebook als meine allererster Linie, ansonsten muss man schauen, ob da gerade Untersuchungen sind. Okay. Zum Beispiel. Vielleicht nochmal so ein Punkt, warum beziehen wir uns immer gerne auf die Knie? Die ist ein Stück weit technikaffiner. Und die deutschen Behörden haben sich bis heute zum Beispiel zu diesem Thema noch gar nicht so erwähnt. Ne? Und deswegen ist es immer ganz interessant, was die dann so tun.
Kurze Pause. Der Markus musste kurz den Hund wieder reinlassen. Willkommen zurück, Markus.
Hund im Sturm. Entschuldigung.
Ja, genau. Vielleicht noch ein anderes spannendes Thema und die Frage kommt relativ häufig. Wie ist das mit dem Tag-Management-System? Ja, kann ja auch ein Tilium sein zum Beispiel. Auch hier würde ich dafür gute Argumente finden, dass ich keine Einwilligung abfrage. Für den Einsatz Tag-Management. Ne? Wir wissen ja, wenn ich eine Website besuche und habe ein Consent-Management und ein Tag-Management, dann wird auf jeden Fall zunächst einmal eine Request vom Tag-Management, vom Browser des Nutzers ausgelöst an den Tag-Management-Anbieter. Da geht die IP-Adresse rüber. Da kann man sagen, na gut, so ein Tag-Management-System ordnet, erleichtert den Netzwerkverkehr, ist damit entsprechend technisch notwendig. Ne? Könnte man vertreten. Was den zweiten Part von Tag-Management-Systemen angeht, das heißt das Feuern der einzelnen Tags der anderen Third-Parties, da kann man ja mittlerweile eine Einstellung vornehmen, eine Abstimmung mit dem Consent-Management-Tool. Das heißt, es werden nur die Tags, Analyse-Tags gefeuert, wenn der Nutzer entsprechend Analysezwecke akzeptiert oder halt Marketing-Tags, wenn der Nutzer auf die Schaltfläche Marketing klickt im Consent-Management-Tool.
Genau, das ist ja genau das Ding, was wir immer zu tun haben. Oft genug ist ja der Tag-Manager auch derjenige, der das Consent-Management-Tool ausspielt. Insofern, da stellt sich die Frage schon nicht mehr. Ne?
Richtig. Richtig. Es finden sich noch Argumente für Streaming-Content. Ja, das heißt, die Einbindung von Videos in meine Website, die Einbindung von Kartendiensten in meine Website, das alles, was jetzt Video-Content ist oder auch Musik mittlerweile, lässt sich, wenn nicht im Hintergrund nutzerspezifisch getrackt wird, sondern wirklich nur ausgespielt wird, ohne Einwilligung einsetzen. Auch hier finden sich alte Stellungnahmen der Artikel 29 Datenschutzgruppe, das ist quasi der Vorreiter des Datenschutzausschusses auf europäischer Ebene, also das höchste Gremium in ganz Europa. Die haben das relativ frühzeitig mal so vertreten. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber natürlich auch hier wieder, wenn man weiß, wird bei einem YouTube zum Beispiel ein Google Double Click in der Regel nachgeladen, dann ist das natürlich wieder ein Risiko, was man entscheiden muss, ob man es eingeht oder halt nicht eingeht. Wir wissen alle, YouTube ist die größte Plattform und es ist einfach einzubinden. Aber wer mal in die Netzwerkverbindung seines Entwicklertools schaut, der sieht relativ häufig da einen Double Click Request und das ist ein Problem tatsächlich, worüber niemand so richtig spricht. So ehrlich muss man sein.
Ja, gut. Bleiben wir noch mal kurz bei dem, was man tun kann ohne, oder wollen wir die drei Typen noch kurz durchgehen?
Also kommt noch die spannendste Frage. Und zwar darf ich eigentlich im Atomo lokal implementiert ohne Einwilligung einsetzen. Auch hier, die Knie hat es noch mal bestätigt, im Sommer 2020, dass sie sich dafür ausspricht, wenn lokal implementiert ist, auf eigenen Servern gehostet, dürfen Analyse-Tools ohne Einwilligung eingesetzt werden, wenn das Tracking entsprechend sich wirklich auf einer statistischen Auswertung bewegt. Ja, vielleicht gar nicht so ein Event-Tracking auf Nutzerebene. Und man muss dazu sagen, in Deutschland wird man hier keine klare Antwort geben können. Der Bundesgerichtshof hat letztes Jahr entschieden, für den Zugriff auf und der Speicherung von Informationsendgeräten brauche ich eine Einwilligung. Das Gesetz kennt ja keine Differenzierung zwischen First und Third Party. Es ist aber so, dass Behörden Äußerungen entsprechend auch auf ihren Webseiten vertreten haben. Sie werden das nicht sanktionieren. Ja. Auch hier wird es tatsächlich ein bisschen Rechtsentwicklung bedürfen, um eine klare Antwort in Deutschland zu geben. Die Franzosen haben es einfacher, da hat die Office-Bürger nämlich einen Beschluss gefasst, dass sie das nicht angreifen. Aber das heißt, für jeden erstmal, um 100% seiner Nutzer zu erfassen, sollte man noch als Plan B ein lokal implementiertes Tool nutzen, um nicht alle Daten zu verlieren. Wenn wir vielleicht jetzt zum Übergang des Typ 1 gehen, der immer Angst hat, Daten zu verlieren. Ne? Das ist vielleicht...
Ja, also das ist ja auch genau das Thema, mit dem ich mich jetzt speziell in letzter Zeit ja sehr häufig befasse. Nicht immer, aber oft eben auch im Zusammenhang mit Server-Side-Tagging und solchen Geschichten. Ne? Insofern, eine Ersatzdatensammlung findet so in meiner Welt tatsächlich meistens in sowas wie Matomo statt, wobei da dann auch nach meiner Erfahrung auch immer dann gleich darauf verzichtet wird, wenn man sagt, das will ich sowieso als Ersatzdatensammlung nehmen, ich benenne es zwar, aber ich will es nicht wahlfrei stellen, dann darf man natürlich eigentlich auch nicht sagen, ich mache jetzt hier das Cookie zum erforderlichen Cookie, wenn ich eine Möglichkeit habe, es ohne zu machen, und die habe ich bei Matomo über das cookielose Tracking, die dann zwar mit Fingerprinting arbeitet, natürlich steckt da der User Agent drin, natürlich steckt da die anonymisierte IP drin, aber so wie ich es verstanden habe, kommen die aus der Falle wieder raus, einfach dadurch, dass die ein Salt haben, was alle 24 Stunden wechselt. Insofern können die jemanden nicht länger als 24 Stunden wiedererkennen. Und das scheint mir auch so ein übergreifendes Thema zu sein bei anderen Tools, wie weiß ich nicht, Plausible Analytics, hier Trackbox aus Deutschland und so, die alle mal sagen, ich erkenne die Leute nur so lange wieder, wie ich muss. Eigentlich brauche ich es nur für die Sitzung. Und wenn ich das über die Sitzung hinaus nicht will, also PIVIC Pro arbeitet ohne Konsens zum Beispiel mit einem Cookie, was maximal eine halbe Stunde weiterlebt nach dem letzten Hit. Und die fühlen sich da jetzt irgendwie raus aus der Nummer. So, das weiß ich nicht, ob das so ist. Und alle anderen sagen immer, wir machen zwar Fingerprinting, aber wir erkennen niemanden länger als, also bis morgen wieder. Und dann ist das okay. Wir wollen ja nur, dass die einzelnen Hits, die wir kriegen, sinnvoll zu einer Sitzung zusammengefasst werden können, damit nicht jeder Hits irgendwie ein eigener Besucher ist. Aber der Fokus liegt ja nicht auf dem Besucher. Und weil wir keinen Cookie machen dürfen, machen wir halt Fingerprinting. Sind die jetzt so auf der sicheren Seite, wie die immer so tun, oder sind sie es nicht? Ich sehe dich kopfschütteln, also man hört es nicht, deswegen muss ich das kurz hier
kommentieren. Nicht um eine wohlwollende Antwort. Um es kurz zu sagen, Cookie-Less-Tracking unterliegt den gleichen Voraussetzungen wie ein Cookie-Tracking. Es ist ja so, der BGH hat diese Richtlinie ausgelegt, nochmal, es bedarf einer Einwilligung für den Zugriff auf und der Speicherung von Endgeräteinformationen. Jetzt habe ich ein JavaScript, ein iframe oder ein Image-Pixel in meinem Quellcode der Website verbaut. Der Website-Besucher besucht die Website. Es ist eigentlich aus juristischer Sicht völlig egal, was auslöst, dass entsprechend ein Tool auf Endgerätekapazitäten zugreifen kann. Ob das nachher in der IndexedDB ist. Und das habe ich von dir gelernt, Markus, 2019, ob das in der Local Storage, das Session Storage ist, ob das ein Browser-Fingerprinting ist und ich einen Hashwert nochmal sorte und entsprechend versuche, das zu verschleiern. Das Gesetz kennt keine Privilegierung von bestimmten Technologien und auch nicht, weil es besonders kurz ist, ist es weniger schlimm. Es ist natürlich in der Gesamtbeobachtung ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn wir von lokal implementierten Tools sprechen, sind das genau Maßnahmen, Schutzmaßnahmen. Kürzung von IP-Adressen, Hashing, Identifier sollte man so kurz wie möglich behalten. Das sind alles Maßnahmen, die natürlich dem Ganzen zugutekommen und vielleicht auch gute Argumente liefern, warum man keine Einwilligung braucht. Aber wie gesagt, ein Third-Party-Request, auch wenn es cookie-less ist, unterliegt ganz strengen Einwilligungsvoraussetzungen. Das ist 2014 von der Artikel 29 Datenschutzgruppe mal so gesagt worden. Ich kenne das Thema, der E-Tracker hat das ja in seinen, war so nett, hat das in seiner Datenschutzerklärung auch mal ausgeführt. Aber die Stellungnahmen, die dort hinterlegt sind, auch so ehrlich muss ich sagen, kommt von einem Nicht-Juristen. Der kann natürlich mal eben behaupten, ein cookie-less-Tracking unterfällt nicht der Einwilligungsvorschriften.
Ja, aber wenn ich mal Tomo nutze, ist es ja kein Third-Party-Request.
Nein, richtig, also lokal, da würde ich sagen, da finden sich gute Argumente, dass
Risiken. Aber da sagst du dann brauche ich das Cookie-List-Ding gar nicht nehmen, da kann ich auch ein Cookie nutzen, also wurscht eigentlich, na juristisch.
Na klar, ich sehe es ja auch. Ja, ich sehe ja auch in meiner Entwicklerkonsole als Angreifer, also so arbeite ich zum Beispiel, dass ich mir die Requests anschaue, ich, wo geht denn das hin?
Ja. Ja, ja, lustig. Jetzt würde ich ja fast, wenn wir genau an dem Punkt sind, wo mein persönliches Interesse an diesem Thema liegt, würde ich ja fast sagen, wir sprengen es jetzt, weil wir kratzen jetzt schon fast an einer halben Stunde und trotzdem sind wir jetzt dummerweise genau beim Kern meines Interesses. Insofern bleibe ich da jetzt einfach mal dabei.
Ja, schieß los. So,
wenn ich jetzt hingehe und sage, pass mal auf, mein Tracking ist First Party, weil mein Endpunkt ist First Party, zum Beispiel, weil ich Server-Side-Tagging einsetze oder weil ich muss ja keinen Google Tag Manager serverseitigen Container benutzen, um serverseitig zu tracken. Ich habe mir selber eingebaut, sagen wir mal. Ja, so, ich habe einen einfachen lokalen Endpunkt, da sendet meine Datensammlung aus dem Browser die Sachen hin. Das ist schon mal alles irgendwie dann relativ in Ordnung, würde ich sagen. Ja? So, es sind keine Third-Party-Requests dabei, das wollte ich eigentlich damit sagen. So, und wenn ich jetzt an meinem eigenen Server hingehe und ich habe jetzt eine Identität, sei es in einem serverseitig erkennbaren Cookie, sei es in einem Session-Cookie, sei es ein Fingerprint, den ich vielleicht irgendwie, weil ich mich ethisch dazu bemüßigt fühle, den nach 24 Stunden nicht mehr wiedererkennen zu können oder auch nicht. Egal, also ich habe einen Identifier, ja, den auch nur ich habe und andere nicht, ne? Also kein irgendwie von Third-Party-Skript lesbares Cookie im Browser oder sowas. So, und ich mache jetzt damit mein Tracking und sende das Ganze von meiner IP-Adresse ohne die IP-Adresse des Besuchers, meinethalben auch noch befreit vom User-Agent, irgendwo hin, sei es Google Analytics, brauche ich dann Einwilligung oder nicht? Gretchenfrage.
Ist eine Gretchenfrage.
Weil es gibt eigentlich nichts, was den Browser mit dem Tracking-Dienst verbindet. Ich lasse seine IP-Adresse automatisch raus, ja, indem ich die auf 000 setze. Mhm. Die übertragene IP-Adresse ist meines Servers. Der hat so keine Rechte in dem Kontext, glaube ich. Und wie gesagt, den User-Agent kann ich auch noch weglassen. Wenn ich jetzt auch noch weiß, es ist kein PII da drin, ich habe keine E-Mail-Adressen in Parametern oder sonstigen Schnickschnack, was ist denn da noch an persönlichen, personenbezogenen Daten oder sonst was Schützenswertes, was da verarbeitet wird? Selbst wenn ich es an Google senden würde, könnten die nichts damit tun. Weil die können den nicht wiedererkennen, das kann nur ich. Das ist mein Identifier.
Mhm. Finde ich eine sehr sympathische Lösung. Da müsste ich genau anschauen, was denn wirklich im Einzelnen rübergeht. Wie gesagt, es kommt nicht auf den Personenbezug an. Das habe ich gerade gar nicht gesagt beim Cookie-Less-Tracking. Der EuGH hat in dieser Plan-49-Entscheidung 2019 Oktober gesagt, für diesen E-Privacy-Richtlinien und Endgerätezugriff dieses Einwilligungserfordernisses kommt es nicht an, ob die Daten einen Personenbezug haben. Das heißt, rein theoretisch, jede Information über mein Endgerät, wenn die zu Google kommen, könnte man sagen, liegt das vor. Aber bei den Maßnahmen, die du gerade beschrieben hast, die du im Vorfeld machst, lokal, IP-Adresse und entsprechend noch eine eigene User-ID, mit der Google gar nichts anfangen kann, würde ich mich dafür aussprechen, hierfür brauchen wir keine Einwilligung tatsächlich. Denn ich bin im Übrigen
großer Freund. Dass es immer vom Einzelfall abhängt, ist klar. Ja. Dass du der ganzen Sache jetzt keine Generalamnestie hier aussprechen kannst, die ja bei uns im Podcast so schön es wäre, das hatten wir nicht erwartet. Aber dass du jetzt sagst, das halte ich für völlig unrealistisch, nein, bloß weil ich es an Google sende und nicht, nein, irgendwie in meine First-Party-BigQuery-Datenbank, ups, war ja auch Google, bloß nicht an Matomo oder so sende, ist es nicht in Ordnung. Das zweifle ich nämlich, sagen wir mal so, aus meiner eher ethisch gefärbten Rechtsauffassung zweifle ich das an. Ja. Weil im Sinne des Urteils geht es ja eben darum, niemanden, keiner dritten Partei was in die Hand zu geben, wo dann eben was mit, so, da ist nichts dabei. Ja.
Finde ich super. Wie gesagt, das wäre genau wünschenswert, der würde juristisch freuen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals angegriffen werden wird. Denn solange die Landschaft so aussieht, wie sie aussieht, und du hast es so schön beschrieben, 80% machen bei der Implementierung gewollt oder ungewollt Fehler. Ich sehe auch 80% von Consent Management Tools, die alle nicht rechtskonform sind. Und man wird also auch überlegen, wen trifft es denn, Sanktionen, was sind denn da für Risiken? Naja gut, die offensichtlich falsch handeln, ne? Und nicht die sich bemühen und die eben auf so einer Ebene entsprechend ja letzten Endes Daten schützen.
Ja, also ich glaube, ich habe mal auch gefärbt von unserem Kennenlernen auf dem SEA-Camp damals sowas gesagt wie, naja, ich habe mich mal mit dem Tillmann unterhalten, nach meinem Dafürhalten, was ich so als Essenz aus unseren Gesprächen rausgezogen habe, ist, alles, was man heute tun kann, ist guten Willen zeigen.
Das möglichst ich mir auch
sauber, ja. Aber derjenige, der sagt, mein Consent Management Tool, das hat genau das Wording, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte ausstellt. Und wir haben alles genau so, wie es gebraucht wird. Und bei uns ist der Umfang genau richtig. Und wer zum Beispiel keine Cookie-Liste hat, den kannst du völlig vergessen. Oder wer dies nicht hat und das nicht hat. Nur wir haben jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. So einfach ist es nach meinem Dafürhalten nicht. Wobei es immer noch Tools gibt, wo ich sage, naja, da würde ich mich besser informiert fühlen als bei einem anderen Tool. Ja, und es gibt teilweise auch Dinge, da steht auch einfach Unsinn drin per Default und kaum jemand ist in der Lage, das irgendwie zu ändern, weil es ihm auch nicht bewusst ist, dass da eigentlich falsche Angaben drinstehen, aber er hat das Tool trotzdem installiert und es ist ein sehr weit verbreitetes, was ich jetzt namentlich nicht unbedingt nennen muss, aber da steht viel Quatsch drin, so per Vorgabe. Und trotzdem glaube ich nicht, dass die Leute jetzt mit einem Bein im Knast stehen, bloß weil der Tool-Anbieter sich nicht die Mühe gemacht hat, das ordentlich zu formulieren. Aber rein juristisch muss es ja schon einen Unterschied geben zwischen einem auch gut konfigurierten Consent-Tool und einem nicht gut konfigurierten Consent-Tool, oder? Ist das eine sehr komplexe Frage? Ich hatte es auf eine einfache gehalten.
Alles bei dem Thema noch sehr komplex, aber um es gleich zu sagen, einem Satz zu beantworten, auch eine 95%ig vollständige Einwilligung stellt eine 100% rechtswidrige Datenverarbeitung dar. Das ist unsere Erfahrung vor Gericht. Ja, ich selber führe 12 Gerichtsverfahren im Datenschutz, davon über 6 zum Thema Consent Management. Und wir haben 2017 das schon mal gehabt. Da war es noch ein TK-Anbieter, eine analoge Einwilligung. Da waren 3 Wörter falsch. 3 Wörter. Zu unbestimmt. Der TK-Anbieter musste 500.000 Kundendaten löschen und alle seine Werbepartner darüber informieren, dass er zur Löschung verpflichtet wurde. Das ist der Schaden, den man hat. Ja, man verliert Daten und da geht es nicht um Bußgelder oder über Behörden, die eh überlastet sind und die natürlich die schwarzen Schafe als allererstes raussuchen werden. Das ist halt ein Risiko von Unterlassungsklagen. Gleich ob individual, das heißt, dass eine Einzelperson zu Gericht geht und sagt, ich wehre mich dagegen. Auch sowas passiert gerade in der Welt da draußen immer mehr. Oder sei es in Form von Kollektivklagen, das heißt, dass Verbände, ob kommerziell oder Verbraucherverbände, also nicht kommerziell, sagen, wir müssen jetzt die Rechte der Verbraucher schützen und die Irreführung. Kurzes Beispiel. Die Eingruppierung in Marketing ist zu unbestimmt, wenn ich den Begriff Marketing nicht hinreichend beschreibe. Das OLG Frankfurt hat das entschieden 2019 beim Gewinnspiel und sagt, was ist denn Marketing und was ist Werbung? Da würden wir beide wahrscheinlich jetzt 30 Formen hier runterbetten können und keiner Nutzer weiß eigentlich, was Werbung und Marketing ist. Und das recht nicht, was vielleicht eine Echtzeitversteigerung im Rahmen der programmatischen Ausspielung von Werbemitteln ist. Ne? Um jetzt nochmal bei Google oder Ähnlichem zu schauen. Deswegen, das ist Maßarbeit. Einwilligungen sind hochriskant, auch für uns Juristen zu formulieren.
Ja, aber um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, das analoge Formular von dem TK-Anbieter, gäbe es jetzt 1000 andere TK-Anbieter, die genau das gleiche Formular verwenden würden, hätten die jetzt gleich das gleiche Problem oder ist es immer eine individuelle Geschichte? Also wenn jetzt irgendwie Consent-Anbieter A mit seinem Ding irgendwo mal richtig vor die Wand fährt in einem individuellen Fall, müssten jetzt all seine Kunden dann ihre Daten löschen oder nicht?
Das nicht. Also Gerichtsurteile gelten immer inter partes, wie wir so schön sagen, nur zwischen den Parteien. Es kommt auch ein Stück weit darauf an, was der CMP-Anbieter versprochen hat in seinen AGB. Wenn er sich zum Beispiel verpflichtet und garantiert, meine Rechtstexte sind rechtssicher, also was keiner kann, aber was gemacht wird, dann hat gegebenenfalls ein anderer Partei, die vom Gerichtsverfahren nicht betroffen ist, einen vertraglichen Anspruch und kann sagen, pass mal auf, du hast mir ja versprochen, dass es alles rechtens ist, jetzt musst du dein Wording ändern und musst Geld in die Hand nehmen. Ja, und ich bin da ganz offen und ehrlich, es gibt Tools, die lassen sich nicht rechtskonform einbinden. Und ich möchte es mal mit den Worten der IAB selbst beschreiben. Die sagt, für ein entsprechendes Retime-Bidding, ja, also das heißt eine Echtzeitversteigerung von Werbeplätzen und Publisher-Websites, ist eine Abfrage einer Datenschutz, einer GDPR-konformen Einwilligung unmöglich. Das Statement gibt es, das wurde entsprechend an die EU-Kommission im Brief geschrieben, die Anbieter wissen das selber. Weil wenn nicht klar ist, wer Daten empfängt, im entsprechenden Framework, dann ist das ein Problem. Das sind tatsächlich Dinge, die da wird man schauen, wenn sie vor Gericht kommen, wie Gerichte da entscheiden werden.
Also das ist gerade, ja, was gut, du angesprochen
haben wir
hast.
Jetzt haben wir an beiden extremen Ecken gekratzt, ne? Nur Analyse, ja, und Realtime-Bidding. Und der ganze Kram dazwischen wird wahrscheinlich ja sich auch unterschiedlich aufstellen, oder? Also ein Ding, was du gerade gesagt hast, ist so, Marketing ist ja zu unspezifisch. Google Ads wäre mir vielleicht sogar noch zu unspezifisch, weil es immer noch ein Unterschied ist, ob es Conversion-Tracking ist oder Remarketing. Aber hey, wer will denn diesen ganzen Scheiß so granular abfragen, dass es kein Mensch mehr lesen kann? Also ist das denn dann wirklich im Sinne der Rechtsprechung?
Im Sinne der Rechtsprechung, ja. Ob es im Sinne des Nutzers ist, ist die Frage, wahrscheinlich nicht. Ja. Grundsätzlich, beim Consent Management ist es wichtig, wir haben einen Layered Approach, weil natürlich auch die europäischen Office-Bürger gesagt haben, too much information ist kontraproduktiv. Der Nutzer versteht gar nichts mehr. Ich würde schon unterscheiden zwischen Remarketing, und Conversion und einer Ausspielung entsprechend. Man kann das ja beschreiben, man kann auch entsprechende kurze Begriffe nehmen, aber der Nutzer muss die Chance haben, drauf zu klicken. Und ich beschreibe, was ist denn für mich individuelle Werbung? Ja, oder was ist Conversion Tracking? Und wir haben schon vor Jahren angefangen, bei Google Ads zwischen Remarketing und Conversion Tracking zu differenzieren. Und das sind verschiedene Zwecke. Es gibt einen Zweckbindungsgrundsatz und da muss man genau reinschauen. Ne? Vielleicht noch, jetzt sagst du gerade, der Nutzer guckt da gar nicht rein. Du hast recht, also nach entsprechenden Untersuchungen klicken nur 0,8% auf erweiterte Einstellungen. Nur 0,8% wollen eine individuelle Einstellung vornehmen, nach Studien von über 1000 Websites, letztes Jahr mal ausgewertet. Das heißt, der Nutzer entscheidet auf dem First Layer, ja oder nein, in der Regel. Was für Informationen geschichtet, in welchem Umfang die danach kommen, da kann man einfach überlegen, will ich rechtskonform sein, dann habe ich ein bisschen mehr Text. Oder ich mache nur Stichpunkte. Die Nutzerentscheidung wird eh schon vorher getroffen. Die Frage ist dann, wie rechtssicher will ich da agieren? Ja, das ist vielleicht nochmal so ein Gedanke an der Stelle.
Aber das ist ja auch ein Problem.
Habe ich dem Michael eben, glaube ich, das Wort genommen.
Auch, also es ist ja nicht nur ein Problem für irgendwelche Realtime-Bidding, sondern ich erlebe das immer wieder, wenn Kunden sagen, ja, wir machen die Affiliate-Netzwerke, binden wir ein. Die laden ja ohne Ende nach, man weiß ja nicht, was morgen nachgeladen wird. Das heißt, da habe ich ja diese Möglichkeit gar nicht zu differenzieren, weil die einfach 10 weitere Pixel nachladen.
Ganz ehrlich, also ich mache das jetzt gerade und überlege mir gerade den vierten Layer in einem Consent-Management-Tool in Bezug auf nachgeladene Tags. Es gibt entsprechend ja eigene Digitalagenturen, die haben eigene Technologie, einen eigenen Technologieanbieter, haben ein eigenes Container-Tag, ne, ganz bewusst und sagen, okay, du kannst mit meinem Tag ein Retargeting machen, aber dafür brauche ich jetzt ein Criteo und Facebook oder was auch immer. Dann sollte man das zumindest nennen. Denn wenn ich wieder als Angreifer in die Entwicklerkonsole gehe, sehe ich nur Server-Requests. Warum es die gibt, das weiß ich als Angreifer nicht. Und ich behaupte, wenn ich die Website aufrufe, gehen Daten halt an Google und Criteo, obwohl die gar nicht eingebunden sind. Und das müsste ich schon sagen. Jetzt das Problem, gleich schon noch ein bisschen Criteo-Bashing zu machen. Ihr seht es mir nach.
Gerne.
Die wissen gar nicht, was nachlädt. Da entscheidet entsprechend die entsprechende KI, was dann nachgeladen wird, was gerade am besten passt. Das heißt auch hier, ich weiß ja gar nicht, wer meine Daten bekommt. Und das ist ein Problem aus datenschutzrechtlicher Sicht. Ich muss schon wissen, wer ist der Empfänger meiner Daten. Es gibt andere Anbieter, die sagen ganz genau, die 10 Tags ziehe ich nach. Dann kann ich die auch im Consent-Management-Tool beschreiben.
Ja, genau das ist aber zum Beispiel einem meiner Kunden nicht gelungen, genau wegen dieses Falls Criteo. Ne? Ich habe gesagt, Leute, ihr wollt von mir, ihr müsst zumindest darüber informieren. Ich kann sie eh nicht separat ein- und ausschalten. Ich kann nur Criteo ein- und ausschalten. Aber wenn ihr hingeht und sagt, wir haben Criteo und der Rest wird verschwiegen, dann habt ihr es nicht richtig gemacht. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Und die haben sich dann intern so lange abgestimmt, bis sie gesagt haben, wenn wir von Criteo nicht irgendwie eine Liste kriegen, die wir wenigstens aufführen können, dann können wir das Tag nicht ausspielen. So ist es rausgeflogen. Ne? Also das ist realistisch, was du gerade sagst.
Ne? Absolut. Haben wir letzte Woche selber auch.
Und ich denke, es wird andere geben. Ne? So Criteo ist jetzt relativ weit verbreitet. Deswegen haben die es jetzt hier abgekriegt. Aber aber ich wette, es gibt jede Menge andere Werbenetzwerke, bei denen es ähnlich intransparent ist, was da irgendwie für 30 bis 97 Dinger nachgeladen werden. Und das ist halt scheiße. Und das war schon immer scheiße. Und dass das jetzt im Sinne von Consent Management auf den Tisch gekommen ist, finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm. Ja, aber ich lebe auch nicht davon, ne? So, ich lebe da mehr von anderen Dingen. Also klar sind da jetzt ganze Zweige unserer Branche sind da bedroht. Ob das jetzt, also je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, sagt man ja, okay, endlich, Gott sei Dank, ne, geht diese Scheiße weg, sagt der eine, und der andere sagt, nee, das hat ja schon alles seinen Wert, und ich will auch weder die eine noch die andere Seite einnehmen, aber es ist halt Tatsache, da ist durch Intransparenz ist da damals sehr viel möglich gewesen, und das wird jetzt transparent, und wenn es jetzt nicht mehr möglich ist, muss es einen Grund haben.
Ja. Absolut, finde ich super. Ja, also kann ich nur so teilen. Und die grundlegende Empfehlung ist, Leute, reduziert euren Tech-Stack, testet, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es gab mal Zeiten, da hat man irgendwie alles eingebaut und es feuert heute noch, obwohl man es gar nicht nutzt. Deswegen reduzieren, wissen, was man tut. Und dann kann man darüber auch informieren, dann kann man auch ein Consent-Management gut aufsetzen. Und das ist, wie gesagt, eine Aufgabe für Techniker, dass es eben erstmal abgestimmt ist und auch funktioniert. Es ist eine Aufgabe für Designer, dass Nutzer entsprechend ein Stück weit was ansprechend ist, vielleicht auch mit entsprechend in den Corporate Design des entsprechenden Unternehmens, und ist eine Aufgabe für Juristen. Und wer glaubt, ich kann mir irgendeine Lösung kaufen, eine Standardlösung, der wird bei dem Thema immer wieder auf Kritik stoßen.
Ja. Das heißt aber bei den drei Usern, wenn ich jetzt der User Klasse 2 bin, ich würde aber lieber zur Klasse 1 gehören, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Information. Man muss sich vernünftig abstimmen, vielleicht auch nicht nur auf einen Menschen hören, wenn man selber als Unternehmer die Ansichten seines eigenen Datenschutzbeauftragten nicht teilt, dann muss das ja nicht daran liegen, dass der einem was will, sondern man muss vielleicht irgendwie auch mehr Kontext beibringen und sagen, wir wollen das und das genau machen unter den und den Umständen. Das können Kommunikationsprobleme sein, das kann ein völlig unterschiedliches Bild davon sein, was mit Tracking gemeint ist. Also oft ist es auch schon, Leute benutzen die gleichen Worte und sehen ganz andere Dinge dahinter, und ich rege dann Leute dazu an, Leute, redet intern miteinander. Wenn wir wollen, können wir das auch in der Telco machen, dann kann ich meine Perspektive noch dazu schmeißen, und dann könnt ihr wenigstens sagen, wir haben uns informiert irgendwie entschieden, aber sagt nicht einfach, der Datenschutz-Heini sagt dies und deswegen machen wir das. Das ist oft nicht der richtige Weg. Zur Klasse 3, wie pushy können wir sein, vielleicht damit wir das noch irgendwie rund kriegen, das Ding? Also ich habe zum Beispiel, es gibt so eine Sache, die ist für mich nicht okay, nämlich wenn ich auf dem ersten Blick im ersten Layer nichts anderes machen kann als okay und alles andere braucht 37 Klicks, dann ist das nicht in Ordnung, dann muss man kein Anwalt sein, es ist einfach scheiße.
Aber die haben sich Mühe gegeben, Markus.
Ja gut, nee, aber müssen alle Buttons wirklich gleich groß sein, müssen die gleiche Farbe haben, die Kniel sagt ja, die Praxis draußen sagt nein, also ich sehe das eigentlich nirgends, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also zunächst muss ich ablehnen. Einen Ablehnen-Button braucht man. Da gibt es auch Bußgelder, Dänemark, Belgien, Spanien, alles passiert. Wird auch in Deutschland soweit sein, dieses Jahr, nächstes Jahr, ganz sicher. Die Frage ist, wie muss was gestaltet sein? Wir haben auch Rechtsprechung mittlerweile. Ja, letztes Jahr gab es Landgericht Rostock, hat für den Legitech-Unternehmen, die wurden entsprechend da verurteilt, gesagt, die waren relativ streng. Und die haben, ich muss es mal vorlesen, weil es so schön ist, das interessiert bestimmt auch die Zuschauer, hat das Gericht einfach gesagt, wie ist denn das? Das war damals Cookiebot, darf ich sagen. Es war die Schaltfläche, alle akzeptieren, nur notwendige akzeptieren und dann Details anzeigen. Gericht sagt, zwar hat der Verbraucher die Möglichkeit, sich Details anzeigen zu lassen und einzelne Cookies abzuwählen. Tatsächlich wird der Verbraucher jedoch regelmäßig den Aufwand eines solchen Vorgehens scheuen und deshalb den Button ohne Folgeinformationen über Details bestätigen. Damit weiß der Verbraucher aber gerade nicht, welche Tragweite seine Entscheidung hat. Das sagt relativ viel aus. Wenn es danach geht und die Rechtsprechung sich durchsetzt, ich kann sagen, das ist eine Berufung beim OLG und irgendwann kommt der BGH, dann ist eigentlich Schluss mit Globaleinwilligungen. Ja, dann wird das also nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, die rechtlichen Anforderungen. Das passiert, wenn sich so ein Richter mal hinsetzt. Ich muss schon sagen, auf den First Layer, dass Daten an Dritte gehen, an Partner, die ich dann später spezifiziere. Ich muss schon sagen, was für Zwecke ich entsprechend, zu welchen Zwecken ich Daten verarbeite. Ich muss auf dem First Layer entsprechend auch in der Gestaltung Button gleich groß gestalten. Auch in dem Urteil kommt das, dass alleine grün und grau genutzt wurde, war ein Problem. Ja. Das Thema ist ja, wenn du jetzt von Gestaltungen da vielleicht noch mehr den Fokus drauf haben möchtest, ist ja das Thema, nennt sich Dark Pattern. Dark Patterns, ne? Oder Nudging und so weiter. Das Anstupsen des Nutzers. Das ist alles nichts Neues. Vielleicht nochmal, eine datenschutzrechtliche Einwilligung ist eine Rechtsprechung des BGH, eine allgemeine Geschäftsbedingung. Hat er jetzt auch in dieser Cookie-2-Entscheidung gesagt. Da gibt es seit 1993 Rechtsprechung zu. Was ist transparent? Wie groß darf die Schriftgröße sein? Etc. Die E-Commercer wissen, was ich meine. Die haben nämlich 2000 bis 2010 ganz viele Abmahnungen gehabt, als der Markt sich so selber reguliert hat. Und wir werden das sehen.
Dass es zu klein gedruckt war.
Ja, zu klein gedruckt, entsprechend nicht aufrufbar oder Impressum über 3 Klicks erst auffindbar etc. Diese ganzen Grundsätze können wir nicht über Bord werfen, die wird man beim Consent Management mitdenken müssen. Zeigt also, auch hier ist nicht so alles Graubereich, sondern hier gibt es schon ein bisschen Rechtsprechung. Ich würde aufpassen, also Button würde ich gleich groß machen, zumindest den ablehnenden Button und den akzeptieren Button. Ja, alle anderen Schaltflächen vielleicht eine Verlinkung auf die Datenschutzerklärung, eine Verlinkung aufs Impressum, das kann kleiner passieren, das ist nicht so wichtig. Aber es muss erreichbar sein, genau.
Ja, interessant, weil also viele Consent-Manager, die da so draußen verbaut werden, out of the box ja durchaus dazu tendieren, entweder mit unterschiedlichen Farben zu arbeiten oder das eine ist eine Schaltfläche, das andere ist nur ein Link oder so. Und das sind ja jetzt nicht nur irgendwelche Wald- und Wiesentools. Ich denke da jetzt auch an ein größeres, wo ich jetzt jüngst mich mit auseinandergesetzt habe, wo das einfach so Standard ist und wo man verschiedene Templates hat auch noch für verschiedene Audiences und was man eigentlich auch nicht nur irgendwie in Deutschland einsetzt. Und das ist so die Vorgabe gewesen. Interessant. Müsste ich also eigentlich ändern?
Ja.
Bei diesem Kunden? Oder der Kunde müsste das ändern?
Auf mein Antrag. Das wäre die Empfehlung, ne? Wie gesagt, ob ein roter und grüner Button verboten ist, werden wir sehen, aber vielleicht mal die DPC Island, also die Office-Behörde aus Irland, die sehr recht wirtschaftsfreundlich ist, hat einen super Report on Cookies mal veröffentlicht, kann man sich mal angucken, April 2020. Die sagen, wisst ihr eigentlich, dass über 10% der Europäer farbenblind sind? Das heißt, da ist ja Rot und Grün entsprechend anders angezeigt. Ne? Das heißt, auch da, das muss man berücksichtigen, das betrifft vor allem die Männer in dem Fall. Das heißt, wir haben unglaublich viele farbenblinde Nutzer, die dadurch negativ beeinflusst werden. Da wird sich natürlich ein Gericht entsprechend leicht tun, zu sagen, na gut, das ist so nicht ganz korrekt. Deswegen muss man Button immer beschriften. Nur Farben verwenden zum Beispiel, da hätte ich echt ein Problem mit.
Ja, wenn ich nee, klar. Beschrifte,
ja. Dann ist es in Ordnung, das vielleicht noch als Tipp. Und ansonsten...
Ja. Aber das eine ein Button, das andere ein Link, ist ja schon ein deutlicher Unterschied, unabhängig von Farbgebung oder so. Insofern hätte ich das jetzt schon dann für vielleicht schon zu edgy gehalten. Aber, naja.
Informationen,
der Einzelfall.
Leicht wahrnehmbar, transparent, ja. In einer leichten Sprache, verständlich entsprechend gegeben werden. Und da hat man natürlich einen Spielraum.
Ich glaube, das ist durchaus gegeben. Ja. Gut. Wir könnten vielleicht noch versuchen, unsere Shownotes zu garnieren mit so Links zu solchen Dingen, die du angesprochen hast. Wenn du uns die vielleicht gleich noch irgendwie im Anschluss geben würdest, packen wir die mit dazu für denjenigen, der sich diesen Report zum Beispiel mal anschauen möchte.
Gerne.
Von den Iren. Vielleicht verlinken wir auch mal auf diese Guidelines von der CNIL. Die ist ja neu aufgelegt worden. Ist ja alles sehr, sehr konkret. Habe ich mit Freude gelesen. Und wer sich das auch geben möchte, der ist herzlich eingeladen, sich da schlau zu machen, wie es eigentlich sein sollte. Und dann ist es nämlich so, ich weiß nicht, ob wir schon im Schlusswort-Bereich sind, aber ich sage immer am Ende des Tages, welchen Grund sollte es für mich geben, wenn beides wirklich gleichwertig dargestellt wird, warum sollte ich überhaupt Ja sagen? Und auf die Frage werden wir auch von einem Juristen keine vernünftige Antwort bekommen, weil wir wissen alle, wie sie heißt, die Antwort. Ne? Also es ist schon schwierig, die Leute zu überreden, wenn es beides gleichwertig schnell erledigt ist und dauerhaft irgendwie entschieden, den Leuten klarzumachen, dass Tracking auch was Gutes sein kann und teilweise eben vielleicht mit zum Geschäftsmodell gehört oder wie auch immer, ja. Da so schwarz-weiß Sachen aufmachen jetzt, wie darf ich bei Leuten, wo ich dafür bezahle, dass die meine Website besuchen, wie nämlich eingekauften Traffic über Werbung, darf ich da möglicherweise auch anders verfahren, habe ich da andere Dinge, die man abwägen müsste. Das sind alles so interessante Dinge, die wir vielleicht in einer anderen Sendung nochmal aufgreifen sollten, weil ich glaube, es gibt auch vom unterschiedlichen Nutzungsszenarien her, gibt es vielleicht auch unterschiedliche Dinge, die okay oder nicht okay sind. Aber das müssen wir uns für ein andermal aufsparen. Aber wie gesagt, es bleibt dabei, wenn wir es alles so machen, wie es sein soll, gibt es wahrscheinlich keinen guten Grund mehr, auf Ja zu klicken. Das ist leider so. Und dann muss man sich überlegen, was darf ich noch machen, wenn auf Nein geklickt wird. Mit der Frage muss ich mich, glaube ich, viel mehr auseinandersetzen, wie kriege ich mehr Leute dazu, dass sie auf Ja klicken. Das wäre mein Schlusswort.
Das passt.
Ich würde da vielleicht mich gleich anschließen, kann ich auch so bestätigen. Vielleicht noch, Schlusswort einen Ausblick zu geben. Ne? Es gibt ja eine Regulierung, die E-Privacy-Verordnung, und die nimmt echt Fahrt an. Im Januar haben wir da einen großen Schritt gemacht. Wir haben jetzt entsprechend 3 Gesetzentwürfe der EU-Kommission, des Parlaments, des Rates. Und das wird ab 2023 wahrscheinlich europäisches Gesetz werden. Der Trilog läuft gerade. Und dort.
Wer hat denn dann da den Vorsitz, wenn das entschieden wird?
Trilog. Es findet ein Trilog statt zwischen EU-Kommission, Parlament und Rat, also den Vertretern der Mitgliedstaaten. Der läuft jetzt gerade in den nächsten 6 Monaten. Und dann werden wir wissen, Tracking geht ohne, also zu Analysezwecken, geht ohne Einwilligung. Das Gesetz spricht von der Messung des Webpublikums. Ne? Und da ist die Frage, die momentan strittig ist, nur First Party, also nur durch den Anbieter selbst, oder darf man auch im Rahmen einer Auftragsverarbeitung, im Rahmen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit eine Third Party einsetzen? Wir haben da unterschiedliche Ansatzpunkte in den Entwürfen, aber fest steht, alle wollen eine Analyse entsprechend ohne Einblick ermöglichen. Das heißt, der Ausblick ist zumindest mal ein guter, wenn wir von reinen Analyse-Tools sprechen und die Marketing-Tools, da muss man eben schauen, was da im Einzelnen noch diskutiert wird im Gesetzgebungsverfahren.
Richtig. Hast du absichtlich jetzt Web gesagt und Apps sind da explizit ausgeschlossen oder würde man die im gleichen Kontext sehen können?
Wo steht das im Gesetzestext drin? Tatsächlich, und natürlich würde man jetzt das wegstreichen. Selbstverständlich geht alles, was fürs Web geht, auch für Apps. Es sind Endgeräte und das geht genauso für Connected Cars, für Smart Speaker, für Smartwatches etc.
Sehr schön. So, ich sage jetzt nichts mehr. Michael,
du. Okidoki. Nee, das war alles sehr erhellend, sehr interessant auf jeden Fall. Vielen Dank, Tillmann.
Ja, sehr gern.
Mal ein bisschen mehr juristischen Kram. Bin ja weit weg von unserem technischen Kram, sonst von unserem Halbwissen.
Aber wir haben nicht einmal Paragraph gesagt zum Beispiel. Ja,
erstaunlich. Hast du Bullshit-Bingo vor dir liegen mit solchen Sachen oder wie kommst du da drauf?
Nee, ich habe gar kein Bullshit-Bingo liegen, aber wenn man einen Anwalt in einem Podcast hat, dann muss man doch irgendwann eigentlich erwarten, dass mal irgendwann irgendein Paragraph geritten wird, wenn vielleicht nicht zu Tode, aber zumindest mal benannt. Wir haben
es da muss ich dich Schiff, korrigieren, ich. Markus.
Allgemein unterhalte ich, bitte?
Ich muss dich korrigieren, Markus, Paragraph 7 Absatz 1.
Hat doch mal genannt. Ist gesagt worden. Boah, das war so im Fluss, das habe ich einfach übersehen. Aber ich glaube, dann war es auch nicht so wesentlich. Ich glaube, ich habe trotzdem verstanden, was du sagen wolltest, ohne den Paragraphen zu kennen. Aber ich unterhalte mich immer sehr gerne mit dir über solche Sachen, weil immer genau das fehlt. Ne? Das ist jetzt nicht so das Belehrende, sondern mehr das, man erfährt trotzdem was, ohne sich belehrt zu fühlen. Das finde ich immer sehr angenehm. Ich hoffe, es ging euch, liebe Zuhörer, genauso. Gebt uns wie immer Feedback zu unserer Sendung. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in den Shownotes, bei Facebook. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Ihr kennt das ganze Spiel. Ich laber es jetzt nicht nochmal runter. Ich würde sagen, wir hören uns nochmal in einer News-Folge in diesem Monat und dann wieder im nächsten Monat mit einem neuen Ding des Monats und vielleicht auch irgendwann nochmal zum Thema Marketing und Tracking oder unterschiedliche Nutzungsszenarien oder sind Apps da vielleicht ganz anders mit Tillmann, wann immer wieder Bock drauf haben. Er hat, glaube ich, auch Bock. Er nickt, das könnt ihr nicht sehen. Ich freue mich schon drauf. Bis bald.
Genau, von mir auch bis bald. Tillmann, die letzten Worte liegen bei dir.
Ja, nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich nehme genauso viel mit, wenn ich mit euch unterhalte. Wie gesagt, ich habe gesagt, es ist ein interdisziplinäres Thema und man muss drüber sprechen, um miteinander kommunizieren. Vielen Dank, es hat mir echt einen großen viel Spaß gemacht.
Bis dann. Ciao.
Bis bald, liebe Leute.